da so bili, da je sveč za fakrat. In zdi se, da sem pojela, da sem mitkrati, da so mi keine Offenbarung zu hören, sondern keine auch Erfahrung und basierende Einsicht im wirklichen Sinn, den ich im Körper sehe. Das ist gewissermaßen ein Körperwissen. Und hier zeigt sich erstmals die wichtige Verbindung von Sehen und Erkennen in der indischen Philosophie unauflöslich ist. Wahr ist demzufolge das, was uns das nächstliegende ist, an dem uns körperlich wahrgenommen wird.
Ja, dementsprechend haben wir Probleme festgestellt, wenn wir sozusagen die Definition wissen, was so ist, zu bemühen. Wir stellen dann an, es gibt im indischen Denken also einen starken Hang zum Erfahrungswissen. Es ist sozusagen zu ihr darauf hingewiesen, dass es die diskursive Ebene, wo wir eher Gefahr laufen, ist zu bekranken und sozusagen Definitionen und Begrifflichkeiten zu verstricken, anstatt es sozusagen das Zugang zu einer anderen Erfahrungsebene zu sehen, die wir in Yoga Sutra, worum es eigentlich ging. Also müssen sich das nicht als der Besitzer des Wissens
Man muss sich kurz unterbrechen, das ist keine Kritik, aber um genauer zu sein, wir müssen natürlich bei Ihren Formulierungen sehr auch vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht umgekehrt, die Sprache ist nicht wichtig, machen sozusagen, als wäre die diskursive Element in der indischen Philosophie nicht wichtig. Es ist natürlich nicht der Fall, also es gibt unglaublich präzise Grammatiken und so weiter und so fort, Logiken in der indischen Philosophie, aber Sie haben natürlich völlig recht, das betone ich noch, es wird immer wieder gesagt, dass ein Hauptcharakteristikum für die Verirrung, im wahrsten Sinne des Wortes, darin liegt, dass man die diskursive Ebene einfach beginnt gleichzusetzen mit der Sache selber. Also das war wichtig. Ja, aber auch um bestimmte Vorurteile gegen die indische Philosophie. Also es ist sehr viel Logik, es ist sehr viel Sprache dabei, aber es ist nicht so, dass die Wahrheit rein in ihrer sprachlichen Diskursivierung aufgeht. Also nur zu erklären. Also weil Sie die Worte verwendet haben, eigentlich uneigentlich, und die sind immer sehr problematisch in Bezug auf die Philosophie.
Ja, also es geht vor allem um Verwechslung dieser Diskussion. Dementsprechend auch auf unseren Zugang jetzt zur Thematik hingewiesen worden, ist die Zeit zu lassen.
Um sich unter dieses indische Denken ganz einzulassen, muss also zunächst jene Angst überwunden werden, die uns erfasst. Wenn wir darauf verzichten, lernen, eine Sache einzugrenzen, als allererste Handlung in Begriffe zu bestimmen, begrifflich zu bannen und stattdessen einfach freigeben und sein lassen. Denn nur auf die Weise wird es uns gelingen, sich selbst zu entkrampfen und selbst freizugeben. Und so haben wir in der Vorlesung versucht, dieser Falle zu entgehen, die wir die Bedeutung des Yoga entfolgen. Gelassenen Tanz, beziehungsweise unseren Fokus auf die Sache, auf das Thema eingestellt haben. Was ist also Yoga? Im ersten Sutra finden wir folgende klassische Definition, beziehungsweise den klassischen dichten Satz: Yoga ist Chitta Vritti Niroda. Yoga ist das zum Stillstand bringen, Niroda, der Wirbelbewegungen, Vritti, des inkorporierten Bewusstseins. Was meint das im Einzelnen? Chitta kann als das Bewusstsein begriffen werden, das stattfindet, indem es eine Stätte, also einen Körper gefunden hat, das leibhaftig gewordene, das ist körperlich gewordene leibhaftige Bewusstsein als Weise des leiblichen Tätigseins, des Daseins. Und als solches ist es auch der Bereich, in dem sich körperliches und geistiges nicht klar voneinander unterscheiden lässt. Zum nächsten Wort Vritti, das ist gewissermaßen das Schicksal oder die Eigenschaft der Chitta als wirbelndes, taumelndes, von der Welt angegangenes, hin und her gezogenes, selbstziehendes, begehrendes, inkorporiertes Bewusstsein. Das komponierte Chitta Vritti meint in diesem Sinne das Geistige, das in der Materie wühlt, das chaotisch taumelnde, wirre, Geist, Körper, Geist, gewischt, ichhafte Materie nachschädigt. Und Niroda ist nun die Gegenbewegung dazu. Niroda abbrechen, zum Stillstand kommen, zur Ruhe kommen. Jenen wühlen, taumeln, die Wirrwarr, die Wirre von Körper und Geist, Chitta-Vritti zum Stillstand in Niroda zu bringen, ist das Ziel und die Kunst des Yoga. Denn der Yogi, der hat Einsicht in diesen Prozess der Wirre von Körper-Geist-Energie und erkennt dabei die Gefahr, sich in diesem bleiben. Und wie macht er das? Indem er durch verschiedene Methoden gelernt hat, die Distanz zu diesem Wirbel von etwas zu treten. Und die Tätigkeit des Wirbels ist so in einer Form des zu sich kommens im Modus einer Rückholbewegung des Bewusstseins. Und Ziel ist der gelassene Bezug zur Welt, des unverkrampften Seins.
Von Ihnen irgendeine wichtige Frage, eine brennende Frage, wir sind zwar viele, kann in diesem Sinne nicht eine kleine Session machen, in der wir persönlich die einzelnen Sachen durchgehen, wie übrigens früher Yoga gelehrt wurde. Also auch mein Yoga-Lehrer in Indien, der hat keine Gruppensessions gemacht, sondern das sind noch Sessions von einem Lehrer und einem Schüler. Das heißt, hier hatten wir noch wie früher an den Universitäten richtig persönliche Betreuungsverhältnismöglichkeiten. Die haben wir leider nicht mehr, auch wie meistens in den westlichen Yoga-Kursen, in denen ja mehr oder weniger ganze Gruppen unterrichtet wurden. Das ist klassisch in der indischen Tradition. Das ist nicht nur, weil die so ein großes Guru-Wesen hatten, sondern auch, wie Desikachari immer sagt, es ist nicht üblich oder noch nicht üblich, ich will es nicht verschreiben, dass Ärzte 10 Leute gleichzeitig operieren. Wir werden aber sicher in diese Richtung aus Effizienzgründen irgendwann hinstammen. Ob das im Sinne von Chitta Vritti Niroda ist, können Sie sich selber beantworten. Also wir haben hier nicht mal diese privilegierten Möglichkeiten von, also sozusagen von Singularität zu Singularität zu unterrichten, aber trotzdem natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich zu melden und dass wir auf Ihre Fragen, die sich angehäuft haben im Laufe der Woche, dann hier ein bisschen eingehen können. Gibt es solche brennenden Uni-Brennt-Fragen von Ihnen in Bezug auf die Vorlesung? Wenn nicht, dann mache ich weiter. Das heißt, wir haben bis zu, wie ich den Protokoll entnommen habe, haben wir bis Nidra das letzte Mal gemacht. Smriti haben wir nicht mehr, oder?
Nur ein Satz, den der Werber dann so weitergeschrieben hat, dass er kein guter Abschluss gibt.
Gut, okay. Also der Schlaf war ein guter Abschluss. Ich nehme nochmal Nidra auf. Also das Wichtige, es gibt eine Art, um ganz wörtlich zu nehmen, wie meistens, oder zumindest versuche ich hier, dass Sie die Sachen wörtlich nehmen können, die ich sage. Es gibt ein elementares Wissen um Samadhi, um das, worum es eigentlich dann geht, im Laufe des Yoga-Wegs diesen Zustand zu erreichen. Und der wird von jedem auf natürliche Weise zwanghaft realisiert in Nidra. So haben wir es gesagt. Die Materie, weil das ist immer ganz wichtig, vielleicht ein kleiner Exkurs, bevor ich dann eben zu Smriti hinübergehe, zum Gedächtnis. Die Lehre der Materie, Prakriti, in den Veda-Systemen geht davon aus, dass die Materie drei Gunas, drei Eigenschaften hat. Wer weiß, welches diese drei Gunas materiellen, die Ureigenschaften, wenn Sie so wollen, oder die drei Uraspekte von materiellen Dingen laut Chankhya Yoga sind. Was sind diese drei Gunas? Ja? Genau, Rajas, Tamas, Sattva. Was wäre jetzt Nidra in diesen drei Gunas? Und das Wort wird auch so verwendet. Was ist Nidra? Also Tamas vielleicht nochmal, ich bin ja hier bei sozusagen vielen, die ich weiß, haben ja noch überhaupt kein Vorwissen. Also welches Ansinnen, wenn ich ein Begriff, der sehr geläufig ist in der asiatischen Philosophie, nicht erkläre, damit ich es da mache. Also Tamas bedeutet was? Genau, das ist dieses, das Schwergewichtige, sag ich mal, an der Materie. Nämlich einerseits die Schwerkraft, andererseits eben dadurch auch die Gewichtigkeit der Dinge. Ja? Und was ist Rajas? Das ist genau das polare Gegenprinzip. Wenn Sie so wollen, während Tamas Schwerkraft, Gewicht, wenn Sie so wollen, Kontraktionskraft ist, ist Raja genau die Gegenbewegung, nämlich Priya, die Ausdehnung, dass das sich sozusagen weltweit werdender Körper, wie ich das immer übersetze. Es ist genau dieses Expansionsprinzip, der diesen Flucht, Charakter, den wir Dinge haben. Das ist permanent hinaus in das Abenteuer. Die Erfahrung kommt ja vom Lateinischen, von dieser Erfahrung her. Das ist permanent hinaus in das Abenteuer des Weltweiten der Welt hinausspringen. Ja? Das ist ursprünglich das Wort erfahren im Lateinischen, nämlich ein Abenteuer machen, indem man sich hinauswagt in die Welt. Und dadurch wird man erfahren. Und wenn Sie so wollen, dieser Aspekt ist für die asiatische, die klassisch Veda-Bedeutung von Materie schon ein Impuls in der Materie selbst. Wo Materie ist, da sind immer diese drei Gunas, diese drei Eigenschaften da. Es gibt einerseits eben die Kontraktionskraft, die Konzentration, das Tamas. Es gibt das Rajas als Gegenbewegung der Expansion, wenn Sie so wollen. Und dann gibt es eben dieses dritte Guna, Sattva. Was ist Sattva? Genau, das wäre, da gibt es immer Streitpunkte zu unterschiedlichen Schulen. Im Yoga ist es so, dass dieses Sattva selbst schon die ins Gleichgewicht kommen dieser anderen zwei polaren Kräfte, die die Materie sind, nach indischer Prakriti, also nach indischer Lehre. Da gibt es unterschiedliche Schulen. Im Yoga ist es so, dass das Sattva selbst schon der Gleichgewichtszustand dieser beiden polaren Kräfte darstellt. Das ist ganz wichtig, das ist elementar wichtig für das ganze Yoga-System. Diese Auffassung, die aber nicht explizit nur fürs Yoga gilt, sondern überhaupt für die gesamten Schulen, alle sechs Schulen des Veda, denn auch, wie ich angedeutet habe, zum Teil ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Also diese Interpretation ist typisch für das Yoga Sutra, aber diese Guna-Lehre finden Sie überall. In allen Systemen. Das ist dieser dritte Aspekt, Sattva, ist auch der, wenn Sie so wollen, wo nicht nur das Wechselverhältnis von Spannung und Entspannung, auch im Atem finden Sie dieses Prinzip, im Körpertonus finden Sie dieses Prinzip, daher wichtig für die Asanas, für die Körperpraktiken, innerhalb der Yoga-Systeme. Es wird hier immer um ein Lernen des Entspannens und Anspannens gehen. Sei es im Atem, sei es im Tonus des Körpers, sei es in einer Körpergeste, im indischen Tanz etc. Also es wird immer darum gehen, die Geste ist dann, die Atmung ist dann, der Körpertonus ist dann stimmig, wenn er, wie wir mit Aristoteles sagen könnten, im Gleichgewicht, im Mesotes, in der Mitte ist und damit zwischen diesen eine Vermittlung selbst schon vom polaren Prinzipien des Kontrahierens und des Expandierens darstellt. Und da, wo das diese beiden Prinzipien in eine stimmige Resonanz zueinander kommen, im Atmen, im Gehen, im Denken, da nimmt diese Resonanz einen ja, Gleichgewichtszustand ein. Und wenn Sie so wollen, nach indischer Lehre wird in dem Moment die Materie Licht. Sie wird transparent in einer bestimmten Weise durch sich. Und da sage ich immer, die Inder würden daher sagen, insofern ich sie hier als lokal stattfindende Körper lokalisiere, lokalisiere ich immer den Tamas-Aspekt von ihm. Das heißt, das, was ich da als Festkörper, als fixen, starren Körper vor mir sitzen habe, extra, weiß nicht wie oft, das sind lauter Körper, insofern ich sie selbst als fixierte, beständige Festkörper, wie wir vielleicht im Schönsten übersetzen könnten, wahrnehme. In der Sinneswahrnehmung. Das heißt, was ich sehe, ist eigentlich in dieser Hinsicht immer ihr Tamas hier. Das ist ja ganz wichtig. Der lokale Körper ist noch nicht der gesamte Körper, nicht die gesamte Materie im indischen Sinne, sondern das ist eine Dimension von materiellen Körpern. dass sie einen Locker haben und damit als Festkörper an einem bestimmten Ort lokalisiert sind. Und die Wahrnehmung geht ganz stark auf diesen Aspekt. Unsere Wahrnehmung. Denn wie wir nach Spielberg wissen, gibt es ganz bestimmte Tiere, die sind so da, und wenn man ruhig vor ihnen steht, sehen sie uns. Ja? Und in dem Moment, wo wir uns bewegen, also es gibt Sinnesorgane, die offensichtlich ganz anders wahrnehmen wie wir, nämlich wir nehmen hauptsächlich die Körper in ihren stabilen Kammerfunktionen wahr. Unsere Sinne, also gerade der Sehsinn, auf den wir bereits so trainiert sind, ist offenkundig ein Sinn, bei dem ich eben den Locker von dieser Bank mache. Und ich sehe den Locker von diesem Computer. Und noch geschult besonders durch die Griechen, die genau diese Weise des Sehens zum eigentlichen Sinn gemacht haben. Was für die indische Kultur überhaupt nicht stimmt. Die schauen immer so man soll irgendwo so dazwischen. Fokussieren nie auf diesen Locker. Das hat eben mit ihrer Raum- und Körperkonzeption zu tun. Weil ich würde sagen, natürlich gibt es das. Aber das ist nur eine Eigenschaft materieller Körper, dass sie, wenn sie stattfinden, ein bestimmtes Ereignis an einem lokalisierbaren Ort sind. Aber schon im zweiten Sinne stimmt das, ist das in einem zweiten Aspekt, oder ich würde sogar wirklich das Wort Dimension verwenden, in einer zweiten Dimension existieren Körper eben auch in diesem Raja-Guna. Und das heißt, eben wenn ich sichtbar hier jetzt zu Ihnen spreche, dann sende ich aus. Und die Inder würden sagen, werden auch wenn ich nicht spreche, sondern nur sitze, sende ich aus und bin in dieser Weise, sei es durch Wärme, sei es durch Licht, das ich auf unterschiedlichsten Ebenen aus von mir gebe, ohne es stoppen zu können, das macht die Materie ganz automatisch, dass sie permanent ausstrahlt und damit affektiv, wie wir in Europa sagen, über Affektionen in Kontakt mit anderen Körpern. Das wäre genau das, was diese astrale, das heißt einfach diese leuchtende, strahlende Dimension, ist das, was das Raja hervorbringt. Der König ist der leuchtende Strahl. Also, weil Raja eben auch der König, die Kraft, die Energie sozusagen, der Expansion, der Ausweitung. Also das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber, was ich hier immer sage, jeder Körper, insofern er eben materiell bestimmt ist, besitzt immer alle drei Punkte. Das heißt, es ist eben nicht so, dass nur die Sonne strahlen würde, eine gefährliche Metapher der westlich-abendländischen Kultur, als würde nur die Sonne strahlen und dann haben wir den einen monolithischen Gott, den wir brauchen, um mehr oder weniger Helle zu schaffen in einem Raum, sondern das Wichtige, diese Polyperspektive der asiatischen Philosophie besteht darin, dass jeder Körper auch Raja inhaliert. Das heißt, wie ich immer sage, auch ein Stein strahlt ab, gibt Wärme ab oder was immer. Und in diesem Sinne besitzt auch das Tamas dieses Steins, der Stein insofern als Festkörper an einem bestimmten Ort lokalisierbar ist, immer auch eine Art Raja-Dimension, und das ist die Art und Weise, wie er selbst Wärme abgibt an seine Umgebung, wie er selbst uns im Weg steht, sodass wir blöderweise über ihn stolpern, weil wir ihn nicht gesehen haben. Das heißt, diese Gang über die Raja, die Expansionsenergie, die wir einfach im westlichen Kontext Affektion nennen würden, was noch nicht Affektivität heißt, sondern was einfach heißt, aus, sozusagen die somatische Ausdehnung eines Körpers über sich selbst hinaus, durch die er affektiv, oder wenn Sie so wollen, astral, Astra heißt ja nichts anderes wie Stern, also leuchtend in Kontakt tritt mit allen anderen. Das ist ganz wichtig, wenn wir die Demokratie so sehr lieben, wenn nämlich alle Körper strahlen, dann gibt es nicht einen Zentralpunkt von Rebecca. Das heißt, sie haben nicht die Vorstellung, was nie Englisch war, als würde es eine Zentralsonne geben, um die herum dann die anderen Gestirne alle sich drehen würden. Wir wissen inzwischen, dass auch hier die indische Philosophie recht hat. Das heißt, sie haben es hier mit, jeder Körper ist ein absolutes Zentrum und er ist kein Zentrum, insofern er sich permanent, um eine belusianische Terminologie zu verwenden, dezentriert über die Rajen, über die Lunge. Und dann gibt es eben dieses Dritte, da jeder Körper immer schon diese beiden Energien auf jeweilige Art und Weise seiner Gattung gewiss, wie auch die seiner Gewesenheit, auf das werde ich dann noch eingehen in dieser Stunde, seine Chitta. Chitta wurde geschreddert. Seiner Gewesenheit gemäß, so müssten wir sagen, seiner Perfektion gemäß, der Stein hat eine bestimmte Perfektion als Stein. Der Mensch hat eine bestimmte Perfektion als Mensch. Ist es so, dass in dem Moment, wo diese beiden polaren Prinzipien in der Materie wirksam sind, sich auch beginnt, zwischen den beiden eine Art Relation aufzuspannen, Tension, und diese aufgespannte Dimension hat jetzt die Eigenschaft, dass diesen Körper in dieser dritten Dimension, nämlich des Sattva, der Raum, in dem sie sich befinden, selbst durchsichtig. Sattva ist jene Materiequalität, in der die Materie selbst ein Raum, ein Loka wird, der hin wird, der Licht wird, wie ich am Anfang gesagt habe. Und dass es diesen Raum gibt, ich habe gesagt, aber Sie haben es schön am Anfang des Protokolls auch gleich wiederholt. Yoga beginnt mit dem ersten Yoga Sutra, das ist ein auf Erfahrung basierendes Wissen. Das heißt, wann immer wir so Theorien holen, müssen wir schön phänomenologisch immer fragen, ja gut, wenn das nicht irgend von jemandem behauptet wird und das nicht als Dogma des Hinduismus, der per se als Wahrheit